Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV zunächst mal die Feststellung: Christian Röhl ist hier.
Tobias Kramer auch.
Ja, aber ich bin ja öfter hier. Ich bin ja eigentlich immer in meinem Büro. Christian hat heute den Weg zu mir gefunden. Warum? Erzählen wir euch gleich. Und was wir euch auch noch erzählen, ist, was es mit dem Börsengang von Douglas so auf sich hat, wieso die jetzt eigentlich wieder da sind. Und dann machen wir etwas, was so, wenn wir die Kommentare richtig gedeutet haben, von euch etwas ist, was ihr euch wünscht, nämlich ein Aktienduell. Und zwar zwischen zwei ganz bekannten Protagonisten. Einmal Coca-Cola und der Konkurrent Pepsi. Und das dann in den nächsten, wie viel auch immer. Aber auf jeden Fall nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, du jetzt mal wieder hier. How come?
Ja, bei mir zu Hause in der Friedrichstraße sind Bauarbeiten und die waren leider nicht so einzuschätzen,
also dass ich nicht nur Feuerwehreinsätze?
Nee. Also, sondern kontinuierlich wird im ersten Stock gebohrt und höre ich aufgrund der großartigen Resonanz des Hauses bis in den vierten Stock.
Ja, das macht Spaß.
Insofern habe ich mich ins Taxi gesetzt und bin kurzerhand zum Kudamm gekommen. Ja, ich weiß, normalerweise kann man das auch mit dem Fahrrad machen, gerade bei diesem schönen Wetter, aber die Zeit war nicht da und ich möchte hier nicht komplett außer Atem ankommen und den Rückweg werde ich antreten, dann natürlich auf dem Fahrrad.
Oder zu Fuß, du läufst die Strecke
ja
auch ganz
gut. Ja, aber das ist mir heute ein bisschen lang.
Okay, also was wir heute vorhaben, bevor wir zum Aktienduell kommen, was ja etwas ist, was wir in der Vergangenheit schon öfter ohnehin hatten, müssen wir auch mal, wenn wir schon mal zusammenstehen, ein bisschen über Aktuelles reden. Wir haben gesagt, das Thema Generationenkapital, da reden wir uns so leicht in Rage und das könnt ihr auch noch mal sehen, wenn ihr euch das Video mit Erik Potzuweit anguckt. Da haben wir das gleich mal zu dritt gemacht, haben dabei auch gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Aber schaut euch das an. Es geht um Regulatorik, es geht um sehr ärgerliche Sachen wie wir damit umgehen können, was wir vielleicht unternehmen können. Und heute wollen wir eigentlich...
Nein, wir konnten darüber jetzt nicht nochmal reden, weil ich rege mich dann auch zu sehr auf. Ja, ich habe das gerade wieder auf Twitter gesehen. Die Linke hat so ein Meme gepostet von einem Blick in eine Spielhölle, also solche einarmigen Banditen und dann so nach dem Motto, hier arbeitet die Ampel mit ihrer Rente. Ja, da habe ich dann mal gefragt, also wenn Aktien Glücksspiel sind, ja, warum muss ich dann meine Aktiengewinne versteuern und warum soll
bei
ich...
Bei einem Casino... Machen?
Warum soll ich dann immer noch mehr Steuern darauf zahlen?
Ja. Weil Casino-Gewinne steuerfrei sind.
Ja, genau. Und ich habe dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich irgendwie entscheiden müssen. Also entweder ruinieren wir uns mit Aktien oder die Reichen werden mit Aktien immer reicher. Daraufhin kam von dem Bundestagsabgeordneten Pellmann dann die Frage, ob auch von mir noch was Sachliches käme, was ich lustig finde. Ja, wenn man solche Memes postet, solche Desinformationen, dann auch noch sachliche Konter einzufordern, habe ich...
Hier ist der Kollege?
Pellmann.
Herr Pellmann! Hier sind wir sachlich. Ja. Jede Woche.
Ich bin auch auf Twitter sachlich. Ich habe extra nochmal den Renditetrichter für den MSCI World seit 1970 aktualisiert, ihm drunter gepostet, ihm das auch noch erklärt und hoffte schon auf eine Reaktion, aber leider nicht.
Reaktion ist das eine, Verständnis wäre das andere, aber damit können wir uns nicht aufhalten. Irgendwann ist dann eben auch Hopfen, Malz und Aktienanlage verloren. Nicht so sehr... Wenn man Unternehmen von der Börse genommen hat, irgendwie dann mal mit ein bisschen Private Equity rummanövriert hat und auf einmal sagt nach dem Motto, so, jetzt ist das alles gar nicht mehr so einfach, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Jetzt müssen wir uns mal was überlegen. Und die Idee ist ja dann lustigerweise ganz oft, bringen wir das doch wieder an die Börse, da werden sich schon irgendwelche Leute finden lassen. Das war zumindest mein Eindruck, als ich mich mit dem Börsengang von Douglas beschäftigt habe, was ja ein alter Bekannter an der Börse ist.
Ja, und das ist ja jetzt innerhalb kürzester Zeit das zweite Mal, dass wir sehen, dass ein Unternehmen, das ein Delisting mit Squeeze-Out durchgeführt hat, sich also bewusst von der Börse zurückgezogen hat, wenige Jahre später plötzlich wieder da ist. Also der Zeitraum bei Renk war ja nur ganz, ganz kurz. Die haben jetzt dann das Fenster genutzt, nach 3 Jahren, zack, schon wieder an die Börse zu kommen.
Bei der DEAG überlegt man ja auch irgendwie, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, bei der DEAG überlegt man, aber ich glaube...
Man überlegt laut.
Ja, da ist ja Herr Angermeier, der ja mit Pilzen und Pillen auch sehr aktiv ist, der große Aktionär im Hintergrund. Aber also die sind ja mit Valuation-Vorstellungen rumgerannt. Also so viele Pillen und Pilze kannst du gar nicht futtern.
Ich habe mir schon dieses Cover vor, so P&P. So.
Ja, das ging nicht. Und bei der DEAG ist das ja immer das Tolle, die haben riesige Umsätze, nur beim Aktionär kommt davon hinterher nichts an, weil das vorher in irgendwelchen Minderanteilen
versickert. Aber Douglas ist natürlich eigentlich
ist ein riesen
tolles Unternehmen.
10 Jahre her, dass die von der Börse
coole Filialen sind. Immer noch, wirklich auch viele coole Filialen noch am Kudamm.
Ja, Douglas war ja damals, als sie von der Börse gegangen sind, eher noch ein Gemischtwarenladen. Es war ja nicht jetzt klar fokussiert auf Parfümerie oder wie man das heute nennt, Beauty Omni Channel, sondern da war damals dabei Appelrad Küpper, ne, kennt man natürlich, das Textilhaus, war ich letzte Woche in Essen noch drin, dann waren die Hussel Süßwarengeschäfte dabei, Friedhelm Busch sagte früher
Bestes
in den 90er Jahren auch immer
Bestes
Douglas
Hussel, Weingummi.
Ja, dann die Juwelierkette Christ war dabei und der Buchhändler Thalia.
Also das heißt, da ist jetzt
das hat man alles abgestoßen in den letzten 10 Jahren, hat das Unternehmen fokussiert auf den Parfümerie-, Kosmetik- und Beauty-Bereich. Und es ist mittlerweile auch der zweite Private Equity Investor drin. Damals das Delisting war gemacht worden von Advent. Dann wollte man eigentlich schon an die Börse gehen, aber CVC, in Deutschland bekannt durch Geschäftsführer Alexander Dibelius, lange Zeit Deutschlandstatthalter von Goldman Sachs und ja auch in sozialen Medien recht präsent mit seiner Freundin. Die haben ein besseres Angebot gemacht, als man damals wohl an der Börse bekommen hätte. Und dadurch jetzt CVC zusammen mit der alten Eigentümerfamilie Kreke im Aktionariat. Und die haben sich jetzt überlegt, so, die Gelegenheit ist günstig, hier vollend ich's und bringen das Unternehmen an die Börse. Die gute Kapitalmarktverfassung, die haben sie auch nötig.
Und man DAX sagt, 18.000 ist mal ein Umfeld, wo man sowas machen kann.
Ja, das ist ein Umfeld, wo man das machen kann. Und Douglas ist auch in der Situation, wo man sagen kann, ja, da muss ein Börsengang auch sein. Nicht, weil die jetzt so wahnsinnig großartige Wachstumspläne haben. Also dummerweise haben sie auch es nicht geschafft, bislang das irgendwie so KI-mäßig aufzuladen. Also es gab ja mal so ein KI-Parfum irgendwo. Ich weiß nicht, war nicht bei Douglas. Es gab ja auch KI Cola und Erfrischungsgetränke, aber also KI ist nicht und das große Wachstumsding ist es auch nicht, aber sie brauchen den Börsengang, um mal den Rucksack loszuwerden, den Private Equity ihnen aufgeladen hat, denn obwohl so viel verkauft worden ist, haben sie immer noch gigantische Schulden.
Also Private Equity Play at its best, sortier dieses Unternehmen, was du vorfindest, in Einzelteile, verkaufe vieles, nimm nochmal ein bisschen Schulden auf, optimiere vor allen Dingen auf eine Eigenkapitalrendite, was total lange funktionieren kann, wenn die Zinsen niedrig sind, wenn die Margen stabil sind. Und wenn man sich die letzten 4 Jahre so anguckt, da dürfte auch bei Douglas das eine oder andere ein bisschen durcheinander gekommen
sein. Das war natürlich auch eine schwierige Zeit.
100%,
für den stationären Handel, das konntest du auch online dann nicht alles kompensieren.
Gut, dass es die Hilfen von der Bundesregierung gab.
Natürlich.
Hat auch Douglas geholfen.
Natürlich. Aber man muss halt einfach mal die nackten Zahlen sagen, wie das Unternehmen bilanziell dasteht. 2012, also kurz vor dem Rückzug von der Börse, war die Eigenkapitalquote bei Douglas über 40% und die Nettofinanzverschuldung irgendwie so etwas über 100 Millionen Euro. Heute haben wir ein negatives bilanzielles Eigenkapital.
Wie kriegt man sowas
und
dann
hin? Eine Nettoverschuldung von, und da wird es wirklich spannend, 3 Milliarden Euro.
Nettoverschuldung 3 Milliarden Euro.
Das ist das 4,5-fache des operativen Ergebnisses. Ja. Ja. Und da sieht man schon, okay, das ist so nicht tragbar. Insbesondere, weil die Zinsen ja auch gestiegen sind und weil da, wie sich das für Private Equity gehört, auch so abenteuerliche Konstruktionen mit dabei sind, wie so ein Pay-in-Kind-Darlehen, wo man also als Emittent sich auch noch entscheiden kann, will man die Zinsen jetzt sofort zahlen oder schlägt man sie obendrauf? Ne, das ist dann der umgekehrte Schneeball, der wird dann irgendwann zur Lawine und deswegen sagt man jetzt bei Douglas, bei CVC, bei der Familie Kreke, wir müssen dieses Unternehmen finanziell solider aufstellen. Und wie machen
und
wir
da
das?
Da holt man sich Hilfe.
Genau, wir sammeln einfach mal Aktien ein, geben so ein knappes Drittel nach außen Und damit kann dann mit dem Emissionserlös das Unternehmen sich zumindest ein bisschen entschulden. Also man kommt dann, wenn das alles so glatt geht, am Ende auf so eine Verschuldungsdimension von 2, 2,5 mal EBITDA in diesem, ist dann schon wieder in Ordnung. Aber was wir ja sonst auch immer kennen, wenn Private Equity Firmen an die Börse bringt, da wollen die ja selber verkaufen. Die wollen Aktien loswerden. Das macht CVC nicht. Das macht die Familie Krieke nicht, sondern die geben nochmal obendrauf 300 Millionen Euro Eigenkapital.
Heißt es, die zeichnen da quasi beim IPO mit oder wie versteht man das?
Sie haben gesagt, es wird eine Eigenkapitalinjektion. Es kann natürlich auch sein, dass man bestehendes Fremdkapital entsprechend umwandelt. Aber auf jeden Fall, man nutzt das IPO jetzt nicht für die ganz große Wachstumsfinanzierung, sondern man nutzt es, um die Bilanz, die Private Equity ja zuerst mal verloddert hat, wieder in Ordnung zu bringen. Und da kann man sich dann überlegen, ob man als Aktionär bei so einer Geschichte, Zeichnung ist ja 26 bis 30 Euro, nur eine Woche lang, ob man da mitmachen will oder
26
nicht.
Bis 30 sagt er dann nicht so viel. Was heißt denn das dann? Wir haben jetzt verschiedene Zahlen ja gehört, was das Unternehmen so an Schulden hat, aber wir haben das EBITDA gehört. Aber wenn man jetzt mal bei 26 bis 30 auf eine Marktkapitalisierung geht, was ist
da das? Gehst du dann auf 2,8 bis 3,1 Milliarden Marktkapitalisierung, immer im Hinterkopf behalten, da sind diese Schulden, die teilweise mit dem Emissionserlös abgelöst werden. Also ein Schnapper ist es nicht, selbst wenn in den letzten Monaten immer schon mal höhere Werte auch genannt worden sind. Das ist eine relativ realistische Bewertung, auch in diesem Marktumfeld. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Aktie nicht jetzt absacken wird. Denn das Ding muss aus zwei Gründen ein Erfolg werden. Erstens, Alexander Dibelius ist mit diesem Deal in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark konnektiert. Er hat sich immer wieder bei Douglas auch entsprechend rausgelehnt. Es gab ja auch im Management damals spektakuläre Verpflichtungen. Tina Müller war eine Zeit lang ja CEO, damit dann auf jeder Bühne, die irgendwas mit Marketing zu tun hatte. Inzwischen ist sie jetzt so wie Leder in der Schweiz gewechselt. Aber also Dibelius will und braucht diesen Erfolg. Und das Zweite ist, irgendwann möchte natürlich CVC dann auch mal Aktien verkaufen. Das funktioniert aber nicht, wenn du jetzt zu 26 platzierst und in einem halben Jahr ist der Kurs abgebrezelt bis auf 18. Also kann man davon ausgehen, dass die schon, sofern es irgendwie möglich ist, Aftermarket-Support geben werden. Das geht da nicht um Kurspflege, sondern die dürften ein Storybook auch haben, wie sie anschließend gute Nachrichten, gute Zahlen bringen können, um die Story an der Börse zu entwickeln. Also es gibt an dieser Story insgesamt sehr, sehr wenig, was mir überhaupt gefällt. Ja, weil ich mag dieses Weggehen, Zurückkommen nicht. Das hat mich schon bei Renk geärgert. Deswegen war ich bei Renk nicht dabei, obwohl Rüstung ja eigentlich ein Thema von mir ist. Aber ich kann mir eben hier vorstellen, dass das so zumindest auf der taktischen Ebene laufen kann. Ich werde deswegen jetzt nicht zeichnen, weil wenn ich jetzt diese neue Mission zeichne, wäre das ultimative Signal dafür, dass es ein Flop wird. Ja, weil bei neuen Missionen lasse ich in der Regel die Finger und bin damit unterm Strich auch gut gefahren. Aber das wird eine spannende Story, das an der Börse zu sehen.
Ja, also bei allem, was man so als Raufgucker, finde ich, sieht, ist man an ganz, ganz vielen Stellen abgeschreckt, weil man sich im Grunde genommen in einem merkwürdigen Sozialismus-Experiment wieder wähnt. Und in der Tat, das Einzige, was im Grunde genommen so einen Ausschlag geben kann nach dem Motto, das kann eigentlich gar nicht schlecht laufen, ist der Druck, der in der Tat bei den beiden Hauptgesellschaftern, also da CVC auf der einen mit Dibelius, aber auch Familie Krieger auf der anderen Seite, also da ist in der Tat nicht zu erwarten, dass das Ding abrauscht, aber man darf ja immer auch mal darauf hinweisen, in welcher grundsätzlich positiven Marktverfassung ein solches IPO stattfindet, aber diese Marktverfassung ja von mir zumindest nicht wahrnehmbarer Euphorie begleitet wird. Also eigentlich die Börsen, also die ganzen Töne, die man so hört, fühlen sich total nach Moll an, obwohl eigentlich von den Kursständen her so eine richtig schöne, fröhliche Dur-Nummer gespielt wird und man sich immer wieder fragt nach dem Motto, warum ist denn diese merkwürdigen Töne so da?
Ja, was heißt jetzt die Durchstimmung in den Aktien? Also guck dir den MDAX an, guck dir den SDAX an, da siehst du nichts von Dur. Du hast im DAX sehr erfreuliche Kursbewegungen, darfst du aber auch nicht vergessen, dass wir in den Top 10 weit mehr als 70% des DAX allokiert haben. Ja, und insofern sind dann halt Werte wie eine SAP, die halt auch gerade in den großen Technologie mit KI bisschen Garniertrend hineinpackt, dann hast du eine Siemens.
Eine SAP, die übrigens gepfeffert mittlerweile ist von
der ja, Zeitung. Natürlich, also, aber die schwimmt halt in dem Fahrwasser mit. Du hast eine Siemens, die wirklich gut aufgestellt ist, das in den letzten Jahren auch bewiesen haben. Das hätte alles besser gegangen, aber ist in Ordnung. Dann hast du solche Werte, die da mitspielen, wie eine Münchner Rück oder eine Allianz, die lange sehr, sehr niedrig bewertet waren.
Jetzt von Zinsen profitieren.
Auch eine Deutsche Telekom, die stabil liefert. Also insofern,
die Deutsche Bank.
Ja, es sind am Ende wenige Stories, die dann diese Durchstimmung machen und diese Höchstkurse. Also insofern, das sehe ich nicht. Aber wenn der Markt irgendwie halbwegs hält, ist Douglas eine Story, die man durchaus entwickeln kann. Zumindest bis zu dem Punkt, wo Private Equity dann verkaufen will oder auch mal mit Blick auf die Investoren dann verkaufen muss, weil die wollen ja auch alle Geld sehen. Das darf man nicht vergessen. Die sind ja auch nur Verwalter vom Geld anderer Leute.
Ja. So. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, was ihr daraus macht. Einen muss ich natürlich noch
loswerden. Ja, also wenn man jetzt sagt, na ja, also eigentlich ist das ja ein spannendes Geschäft. Dieses Geschäft mit der Schönheit, mit dem gut riechen, mit dem gut aussehen. Aber vielleicht habt ihr das Geschäft ja sowieso schon längst im Depot. Denn wir wollen ja nicht vergessen, bei LVMH, die ja gelegentlich auch mal in dieser schnuckeligen Sendung vorkommt,
also eigentlich fast nie,
hat man auch einen solchen Filialisten. Da gibt es ja diese Sparte Selective Retail und da ist niemand anderes drin als Sephora. 3000 Läden in 35 Ländern. Das heißt, da nimmst du also auch gleich dieses Beauty-Geschäft mit, ohne diese finanziellen Financial Engineering Experimente mit aktuell einer interessanten Margenentwicklung von 5,3 auf 7,8% gestiegen und da ist auch noch Luft.
Was gleichzeitig auch mal zeigt, also wir haben das Spiel ja bei LVMH und bei Boss auch so ein bisschen gemacht nach dem Motto, wo kann eine Marge eigentlich mal hingehen, und das gleiche kann man natürlich bei Sephora und Douglas dann auch spielen, wenn mal ein paar Quartale berichtet wird und dann werden wir sicherlich auch über die Aktie wieder sprechen.
Und wenn wir auch über Margenziele in diesem Thema Kosmetik, Beauty, Handel sprechen, dann gucken wir auch mal in die USA. Alte Beauty, 1500 Läden dort und die sind bei einer operativen Marge von 15%. Und da kann ich dann auch sagen, okay, das Unternehmen hat eine sehr langfristige, sehr erfolgreiche Kapitalmarkthistorie, anders als Douglas, ist bilanziell besser aufgestellt und da kann ich dann durchaus auch mal ein KGV von 20 draufschreiben. Das heißt also, wenn euch diese Geschäftsmodelle interessieren, braucht ihr nicht zwangsläufig eine Douglas im Depot. Wer eine Douglas-Aktie zeichnet, wer eine Douglas-Aktie kauft, der macht das mit Blick darauf, dass die Hauptaktionäre wirklich steigende Kurse brauchen, damit diese Sache aufgeht. Ist natürlich auch mit Blick auf den Gesamtmarkt nicht ohne Risiko.
Ja, eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. In der Diskussion gerne auch mit einem kurzen Statement Douglas Long oder auch Douglas Short, wie da eure Meinung ist.
Wobei die Läden toll sind, oder? Also ich gehe gerne
100 zu Douglas. 100 Pro. Ja. Ich gehe gerne rein.
Ich gehe da total gerne rein. Du kommst als Mann rein und sofort ist eine freundliche Verkäuferin da, weil als Mann in so einer Parfümerie, man sieht ja immer leicht desorientiert aus. Ja, ich weiß dann gar nicht, wenn ich jetzt für mich selber was kaufe, ist das im Erdgeschoss oder oben, muss ich jetzt hinlatschen und so. Und also da muss ich sagen,
vielleicht läuft es auch anders als im KDW, wo ich mir das letzte Mal, als ich dieses Zeug, was wir da, ich weiß nicht mal, wie das heißt, also heißt es Puder?
Haare, ach so,
nee. Nee, die machen ja nichts ins Gesicht. Okay. Teile davon kommen von alleine. Okay. Also nein, es geht um dieses Puderzeug. Und als ich das letzte Mal im KDW zu MAC gegangen bin und gesagt, ich brauche hier so ein Dingens, hab ich gesagt, wollen Sie mich verarschen?
Nein, das habe ich bei Douglas auch. Das habe ich bei Douglas auch schon gefragt und sie stellen dann keine blöden Fragen so nach dem Motto: Okay, was machen Sie heute Abend? Nein, also also auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Douglas lasse ich nichts kommen.
Na, ich finde die Läden in der Regel von draußen sehr schön. Es gibt hier auf dem Kudamm einen wirklich ganz ganz tollen Store von denen und ja, also grundsätzlich wünscht man natürlich jedem Unternehmen Erfolg. Vor allen Dingen wünscht man Douglas eine schnelle und vernünftige Korrektur der aktuellen Bilanzstruktur und dabei dann vor allen Dingen auch eine nachhaltig wirkendere Gesamtstrategie, insbesondere im Finanzierungsbereich. Und all das, was ihr dazu sagen wollt, wie gesagt, bitte in den Kommentaren, denn jetzt legen wir damit los.
So, jetzt muss ich erstmal was trinken. Gott sei Dank. Ja, also ich muss ja was trinken.
Wir sind ja jetzt quasi auch in einer Sendung, wo wir über Dow Jones reden und ja, über den Nasdaq.
Ich wollte dir jetzt eigentlich einen Hinweis für eine Dillingeske Überleitung bieten, so nach dem Motto, aha.
Naja, wir haben ja schon gesagt, dass wir über die beiden mit Getränken primär in Verbindung gebrachten Unternehmen Coca-Cola und Pepsi sprechen wollen. Da kommen wir an Monster natürlich nicht so ganz vorbei. Und werden auch bei Pepsi nochmal lernen und wieder erkennen, dass das eben deutlich mehr ist, an verschiedenen Stellen übrigens deutlich mehr ist, als bei Coca-Cola, ein Unternehmen, was 260 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage bringt.
Genau, und wir sollten vielleicht für die Podcast-Zuschauer, wenn sie es nicht schon längst erraten haben, nochmal dazufügen, was ich gerade getrunken habe, war natürlich keine Cola, sondern es war ein Lewis Hamilton Monster. Und das hat ja mit Coca-Cola eine gewisse Beziehung, denn Coca-Cola ist der größte Einzelaktionär der Monster Beverage Corporation.
Die Aktie hat sich ein bisschen besser entwickelt.
Ja, die haben nämlich, ja, und davon profitiert Coca-Cola auch. Die haben nämlich tatsächlich vor 10 Jahren 2,2 Milliarden ausgegeben, um 16,7%, also ein Sechstel von Monster zu kaufen. Monster hatte ja damals schon einen riesen Run und manche haben gesagt, das ist aber viel Geld für eine Aktie, die so gehypt ist. Naja, aktuell sind aus den 16,7 durch Aktienrückkäufe und Einziehung von Aktien 19,6% geworden. Und bei 62 Milliarden Dollar Market Cap für Monster heißt das immerhin 12 Milliarden Dollar. Also fast 6-mal so viel wie damals ist diese Monsterposition von Coca-Cola wert.
So, nach so einer starken Performance und auch ja einem weiterhin sehr gut funktionierenden Geschäft, was Monster betreibt, stellt sich da doch die Frage, die man im Grunde genommen auch mit ein paar Jahren Rückblick nochmal hätte adressieren können, wie wir es bei Buffett ja auch schon getan haben, wo wir kritisiert haben, dass er nicht mehr Apple genommen hat. Aber hier ist ja die Frage, warum hat Coca-Cola nicht mehr Monster genommen und steht da möglicherweise irgendwann vielleicht doch mal eine Übernahme ins Haus?
Naja, also sag niemals nie, aber konkret jetzt eine Monster-Aktie zu kaufen, weil man sagt, die werden jetzt bald von Coca-Cola übernommen, halte ich für sehr vermessen. Denn bei Monster ist man durchaus der Meinung, dass man das Geschäft, so wie man es bisher gemacht hat, teilweise im Vertrieb durchaus in Partnerschaft mit Coca-Cola, sehr gut selbst und unabhängig weiterentwickeln kann. Und dazu kommt, dass die Chemie zwischen Coca-Cola und Monster nicht so ganz gut passt, denn Coca-Cola hat ja in den USA versucht, auch eigene Energy Drinks quasi so ein bisschen auf dem Rücken von Monster zu lancieren. Das hat das Verhältnis doch nachhaltig belastet, war dann seitens Monster auch mit so einer gewissen Schadenfreude versehen, weil das, was Coca-Cola da angefangen hat, nicht so wirklich erfolgreich war. Also das ist eine Partnerschaft, es läuft sehr erfolgreich. Coca-Cola kann Monster sicherlich im Vertrieb, in der Einlistung mit diesem globalen Netz sehr gut helfen. Aber Monster ist halt auch für Coca-Cola ein interessanter Partner. Und so wie es ist, zwischen den beiden Unternehmen ist es momentan gut und alles andere kommt vielleicht irgendwann mal. Und ich bin ja auch froh, wenn Monster separat erhalten bleibt und das nicht auch wieder als Wachstumsstory im Beverage-Bereich, so viele gibt's davon ja auch nicht, wieder aufgeht in einem großen Konzern, wie damals unsere SodaStream 4 Wochen nach der Sendung von Pepsi aufgekauft wurde.
Ja, das wird hier höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber uns interessiert ja primär eigentlich auch die Coca-Cola-Aktie, die wir heute in einem Langfristchart von 1980 mal in die Unterlagen gepackt haben, wo man zum einen, also vor allen Dingen auch das sieht, was dann eben immer diese langfristigen Seitwärtsphasen, naja, zu sein scheint. Denn muss man fairerweise sagen, wir haben hier, also ohne weiteres ist da eine Logarithmik nicht so richtig hinzukriegen. Also von daher bitte hier einfach das Verständnis von 1980 bis zu den 20 in 1995. Da ist eben schon mal eine sehr, sehr kräftige Bewegung. Dann verdreifachte sich die Aktie nochmal, um dann aber in eine, naja, abwärtsgerichtete Seitwärtsphase, also muss man es dann wohl sagen, zu gehen, wo man im Grunde genommen eine Halbierung auch nochmal gesehen hat, die lange angehalten hat, bis dann in die späten Nullerjahre des neuen Jahrtausends ran. Und von da aus ging es dann eben von 20 jetzt wieder auf 60 nach oben. Ja, das einmal dazu. Viel interessanter finde ich ja noch diese Gesamtentwicklung. Wir haben ja hier mal ein Unternehmen, wo wir bei den Zahlen neben dem üblichen Cheat mal etwas machen können. Und das wollen wir bei den Aktienduellen dann, wenn wir über Aktien sprechen, die lange am Markt sind, eben auch nochmal ein paar Zahlen mehr zu zeigen. Hier jetzt beispielsweise von 1985 bis ins Jahr 2008. Und auf der anderen Seite seht ihr dann die Jahre 2008 bis heute inklusive der Quartalsüberblicke. Und da von 1985 sind die Umsätze von 7,9 auf jetzt 45,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 4,7. Also da ist schon mal Compounding Nummer 1. Das Net Income, also das, was nach allen Abschreibungen und so weiter und Steuern unterm Strich übrig bleibt, ist von 0,722 auf 10,7 Milliarden gestiegen. Hat sich also knapp verfünfzehnfacht, was dann im Übrigen in 38 Jahren nur einem annualisierten Anstieg von 7,4% entspricht. Aber interessant vor allen Dingen die Marge. Die hat sich um 2,5% pro Jahr verbessert, annualisiert um 2,5% pro Jahr und eine Marge, die eben am Anfang bei 9,1 lag, was ja auch schon ganz schön ist, 1985. Aber durch die ganzen Änderungen, die Coca-Cola im Geschäftsmodell durchgeführt hat, ist sie jetzt eben bei 23,4, was ein absoluter Hammer für so ein Unternehmen ist.
Genau, und da hast du ein ganz wesentliches Thema genannt, nämlich die Änderungen am Geschäftsmodell. Dein Umsatzvergleich war natürlich ein bisschen unfair. Das hörte sich jetzt toll an, naja, quasi fast nichts. Was waren 7 Milliarden auf 45 Milliarden? Ja, und jetzt guckt jemand ein bisschen genauer rein und sagt, hey, die waren doch 2012 schon bei 48 Milliarden. Das heißt, seitdem, ne, so diese Dividendenaristokraten-Krankheit, man mit anämischem Geschäft irgendwie schleppt man sich da durch. Nee, das ist eben hier nicht der Fall, sondern Coca-Cola hat in den letzten 10 Jahren einen wirklich dramatischen Strategieschwenk durchgezogen, nämlich die margenschwachen Geschäfte, das Abfüllgeschäft, das kapitalintensive Geschäft zu entkonsolidieren, also zumindest in Tochtergesellschaften auszulagern, von denen man weniger als 50% der Anteile hat und sich zu fokussieren letztendlich auf Marketing, Branding, Franchise, also auf die Vermarktung sozusagen der Ursuppe der Getränke. Insofern ist der Umsatz hier gerade in diesem langfristigen Vergleich, gerade für die letzten 10 Jahre, kein wirklich sinnvoller Key-Performance-Indikator. Dass die Marge gestiegen ist, zeigt, dass diese Strategie gefruchtet hat. Aber das, wo man bei Coca-Cola drauf gucken muss, ist natürlich der Gewinn. Und das ist auch der Free Cashflow. Denn Coca-Cola ist ja einer der Dividendenaristokraten, zahlt auch nicht erst seit 25 Jahren Jahr für Jahr steigende Dividenden, sondern seit über 50 Jahren, ist also dann auch ein Dividend King. Aber da ist es natürlich auch wichtig, dass diese Dividendenzahlung dann auch entsprechend durch Free Cashflow unterfüttert ist. Und das ist der Fall, nur dass man mal so ein Gefühl für die Zahlen kriegt. Im letzten Geschäftsjahr waren es 9 Milliarden Dollar Free Cashflow. Davon sind 7,9 Milliarden für die Dividende draufgegangen. Das ist eine ordentliche Ausschüttungsquote. Da bleibt jetzt nicht so viel übrig. Aber es ist ja eben der Vorteil, wenn du dein Geschäft zunehmend, wie das heute so schön heißt, Asset-Leiter aufgestellt hast, also nicht mehr diese hohen Investitionen in Sachanlagen tätigen musst, beziehungsweise es geschafft hast, diese Investitionen zu verlagern in Tochtergesellschaften, wo man nur noch eine Beteiligung hat. Und auch die hatten wir ja hier schon mal vorgestellt. Beispielsweise eine Coca-Cola FEMSA, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat mit dem Emerging Markets Fokus. Eine Coke Consolidated, der Abfüller in den USA, wo ich mir einfach jedes Mal die Frage stelle, wie kann man eine solche Aktie so brutal bewerten? Und Coca-Cola Euro-Pacific Partners, die ich selber im Portfolio hatte, die wir hier sehr ausführlich hatten, die sich auch sehr gut entwickelt hat, kurzfristig sogar besser als die Coca-Cola. Aber das zeigt eben, dass man es wirklich gut geschafft hat, so kleine Schnellboote drumherum zu machen. Die machen das kapitalintensive Geschäft und Coca-Cola selber kümmert sich darum, einfach die Total Beverage Company zu werden, wo wie so bei einer Spinne die Fäden zusammenlaufen.
So, und das ist dann eben. Und wenn wir uns jetzt nochmal in Erinnerung rufen, Umsatzsteigerung, trotz der entsprechenden Anmerkungen, die wir jetzt hatten durch die Veränderungen des Geschäftsmodells, 4,7% pro Jahr gesteigert, Net Income um 7,4% gesteigert. Da ist ja noch was, was auch sich steigern sollte, und das ist der Aktienkurs. Und das ist noch ein bisschen stärker geschehen. Nämlich einmal dadurch, dass der Kurs von 1,76 1985 auf jetzt $60.50 um sage und schreibe 9,8% pro Jahr gestiegen ist, Punkt Nummer eins. Aber dazu kommt ja auch diese 50-jährige Dividendenhistorie, die sich dann eben auch in den letzten 40 Jahren gut auswirkt und dann eben auch nochmal einen Zusatzertrag mit reinspielt, was die Gesamtrendite in den Bereich von 12% annualisiert heben sollte.
Ja, und man sollte bei Coca-Cola auch mal operativ eins hervorheben, nämlich man schaut immer so auf Coca-Cola, dann so, ja, so ein bisschen das Wassergeschäft, das war nicht immer glücklich, ja, Fanta und sowas gibt's auch, aber sie haben natürlich inzwischen deutlich mehr. Sie haben beispielsweise die Kaffeemarke Costa Coffee übernommen und rollen das jetzt schön aus. Und sie haben interessante Kooperationen auch mit Spirituosenherstellern, wo sie ihre Marktpower, ihre Brandingpower, auch ihre Kraft im digitalen Marketing nutzen, um solche Mixgetränke schnell in den Markt bringen zu können. Da sind sie ein unglaublich wertvoller Partner. Da wirkt
so ein Logo von Coca-Cola eben auch mal ganz nett, wenn ein solcher Partner das mit auf eine Verpackung aufdrucken kann.
Ja, und aber auch natürlich der ganze Zugang global zu Märkten, zu Händlern. Das ist eben ein Unternehmen, das all das, was man bei neuen Getränken braucht, alles schon mal durchdekliniert hat. Die haben Blaupausen dafür. Die funktionieren nicht immer, siehe die eigenen Energy Drinks. Aber du kannst natürlich mit einer solchen, Achtung, Phrase, Plattform für Getränke schnell Dinge umsetzen. Und wenn du dann gute Produkte hast, hast du einen schönen Hebel. Und das ist letztendlich, also ich mag das ja überhaupt nicht, wenn Unternehmen sagen, wir sind eine Plattform. Und Daniel Grieder hat letztens auch wieder gesagt, also Boss ist eine Plattform, man kann über Boss vieles Gutes sagen, aber das mit der Plattform weiß ich nicht. Fritz Jussen hat damals bei der TUI auch gesagt, wir sind eine Plattform. Am Ende war es auch nicht. Aber hier, Coca-Cola ist wirklich eine Plattform, auf die man Getränke aufsetzen kann, die insgesamt diese Marke und diese Handelszugänge, diese Zielgruppenzugänge verbreitern.
Ja, und verschiedene Sachen klappen eben auch im aktuellen Bereich ganz gut. So ist es zum Beispiel gelungen, Umsatzschätzungen im vierten Quartal zu übertreffen. Es gelingt, die Inflation auch nicht gegen sich ausspielen zu lassen, sondern zu nutzen, auch da Preiserhöhungen durchzusetzen.
Und Volumen auch wieder zu zeigen.
Und den Umsatz eben auf 10,8 Milliarden nach oben zu treffen. Und damit dominiert, also damit zeigt man, dass man eine Preissetzungsmacht hat, was ja für ein Unternehmen brutal wichtig ist.
Ja, und das ist ja genau das, wofür man diesen Konsumgüterriesen auch die Bewertung zubilligt. Und das möchte man halt gerade in Zeiten wie diesen, wo wir steigende Inputkosten sehen, wo auch der Konsument preisbewusster wird, was Leben insgesamt teurer ist. Das möchte man bestätigt sehen. Da gab es beispielsweise bei Nestlé im letzten Geschäftsbericht durchaus Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Mhm. Ja, da muss man jetzt mal drauf gucken, was ist da mit der Preismacht passiert. Hier ist das Schöne, wir haben bei Coca-Cola in den wirklich hochinflationären Quartalen gesehen, man kriegt das gut durchgeroutet. Und jetzt, wo die Inflationsraten wieder zurückgegangen sind, sieht man, die Preiserhöhung war nachhaltig. Und jetzt kommt auch wieder Volumenwachstum rein. Zwar wenig, aber es ist da. Und das ist diese ganz wichtige Trendwende. Und das zeigt, dass die sehr, sehr vieles richtig gemacht haben.
Ja, jetzt kommen wir dann im Grunde genommen zu dem Konkurrenzunternehmen, was immer als natürlicher Reflex bei Coca-Cola als das Konkurrenzunternehmen gibt, ist wahrscheinlich auch ein Reflex, der in den späten 70ern, in den frühen 80ern seinen Hauptursprung gefunden hat. Denn da gab es das, was in die Marketinggeschichte als die Coca Wars oder die Coke Wars eingegangen sind. Coca-Cola und Pepsi haben sich bekriegt mit Marketingkampagnen, ob das nun Michael Jackson war, der von der Pepsi Generation gesprochen hat, ob das eine Cindy Crawford war, die sich ein Kaltgetränk gezogen hat und damit die zwei Protagonisten in dem Werbespot, aber auch diverse Kinozuschauer, die den Spot im Kino gesehen haben, in ihren Bann gezogen hat und verschiedene andere Sachen. Und Coca-Cola hat natürlich auch...
Können wir jetzt nach der YouTube-Sendung... Hier bei Echtgeld TV kann man ja dann bei YouTube noch ein bisschen gucken. Das sind ja so alte Werbespots auch aus den 80er Jahren dann hinterlegt. Ja, so can't beat the feeling. Ja. Coca-Cola is it. Ja, das sind Dinge, die wir als in den 80ern aufgewachsene natürlich ewig im Kopf haben. Ich könnte das nachsehen, aber ich tue es jetzt nicht.
Das ist schön. Ja, so, und wir sind bei Pepsi angekommen, aber Pepsi ist eben signifikant mehr als ein Getränkeunternehmen. Und Pepsi ist überhaupt signifikant mehr und macht im Übrigen auch signifikant mehr. Oder hättet ihr gewusst, seit wann der Umsatz von Pepsi größer ist als der von Coca-Cola? Also ich hätte es nicht gewusst. Du?
Ich hätte es auch nicht gewusst, aber ich finde es schön, dass du jetzt deinen Schlaubi-Schlumpf-Moment...
Genau, jetzt kommt das Ding, wo man einfach mal sieht, seit 1981... ist es bei Pepsi eben so, dass sie Coca-Cola beim Umsatz übertreffen. 1985 waren es dann schon 8 Milliarden US-Dollar, die mittlerweile auf 91 Milliarden angestiegen sind. 6,6%iges Umsatzwachstum. Die Marge ist signifikant schwächer als bei einer Coca-Cola. Die ist bei 9,9%, was bedeutet... Dass das Net Income von 0,54 auf jetzt 9,1 Milliarden angestiegen ist, das ist eine Steigerung von 7,4% pro Jahr. Die Marge ist so von 6,8 auf 9,9 auf 9,9% gestiegen, das ist nicht so doll, aber in der Summe und in der Gesamtbilanz, und die bemisst sich dann ja wieder am Kurs, und das hatten wir ja auch bei Coke eben schon, ist es hier eben so 3,71 in 1985, Kursanstieg auf 164,50 jetzt, bedeutet, dass Pepsi, zumindest im Vergleich 1985, wo ihr dann eben auch selber wieder in den Daten nachgucken könnt, wie sich das alles so über die Jahre entwickelt hat, um 10,5% annualisiert zugelegt hat. Und eine Dividende gibt es bei Pepsi auch.
Ja, ich weiß, also auch seit über 50 Jahren jährlich steigend. Und von der Dividendenrendite sind sie übrigens momentan gleich auf. Also beide zahlen etwa 3% gemessen auf das aktuelle Kursniveau. Ich will aber nochmal zu diesem Thema Marge zurück. Signifikant geringer, hast du gesagt. Also Nettomarge bei Coca-Cola 23%, bei Pepsi über den Daumen 10%. Mhm. Auch da haben wir eine Stabilität gesehen, aber dass die Marge anders deutlich niedriger ist, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das erste ist, Pepsi ist eben doch nicht so direkt vergleichbar, wie diese Coke Wars das suggerieren, denn Pepsi macht nur 50% seiner Umsätze mit Erfrischungsgetränken. Die anderen 50% macht man mit Chips, beispielsweise Frito-Lay, also Snacks nennt man das ja heute. Das klingt irgendwie ein bisschen trendiger, klingt ein bisschen gesünder. Das heißt, da ist also noch ein anderes Geschäft mit dabei, was auch eine andere Margenstruktur hat. Und Pepsi hat eben nicht dieses Acid-Light-Konzept, was sich Coca-Cola jetzt verordnet hat.
Die machen das noch selbst.
Die machen das vielfach selbst und insofern sollte man das nicht als Qualitätsnachteil sehen, dass die Marge geringer ist, sondern es ist ein erster Hinweis darauf, die beiden Unternehmen sind nicht so gut vergleichbar, wie man das im ersten Moment machen möchte.
Ja, man sieht aber schon, dass zumindest eine Coca-Cola in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr stark am Geschäftsmodell, auch an der Marge gearbeitet hat, die bei Pepsi im Grunde genommen so im Bereich um die 10% permanent schwankt. Ende der Nullerjahre waren es dann auch mal 12-13%, dann ging es mal ganz kurz runter auf 7,5%, aber so im Wesentlichen, wenn man sich jetzt die letzten Jahre 19, 20, 21, 22, 23 anguckt, immer so um die 10%,
Punkt. Ja, Coca-Cola hat das Geschäftsmodell verändert. Bei Pepsi könnte man sagen, na, die hatten zwei starke Beine auch vor 10 Jahren und die haben einfach beide Beine sehr, sehr gut gestärkt. Getränke auch im Bereich Energy, was ja wirklich ein Wachstumsmarkt ist, einer der ganz wenigen Wachstumsmärkte oder generell funktionale Getränke im Food and Beverage Bereich. Man hat Rockstar Energy übernommen, hat also da im Konzern direkt eine erfolgreiche Marke, die natürlich dennoch weit, weit hinter Monster ist.
Aber ich habe es noch bei dir noch nie im Kühlschrank gesehen.
Nee, ich habe das mal irgendwie, also wenn ich was anders trinke als Monster, dann meistens den Energy Drink, den Zero von Aldi. Ich weiß nicht, was da drin ist oder wer das macht, aber der schmeckt mir auch. Ich weiß nicht mehr die Farbe, aber das Weiße von Aldi kostet, glaube ich, 59 Cent. Habe ich jetzt ein paar Mal.
Das ist auch so eine Größe, so ein halber Liter?
Ja, ist auch so eine Kanne. Ja, ist eine gute Sache. Und Pepsi geht aber auch in was wirklich Trendiges rein, denn sie sind im August 22 bei Celsius eingestiegen, die ja jetzt in den USA nochmal ganz andere Wachstumsraten haben als Monster. Die Energy ja auch um Vitamine und wirklich so dieses Thema funktionales Getränk noch stärker
anreichern. Das können die Amis super. Also Getränke funktional anreichern, ist der Wahnsinn. Also es ist dieses Vitamin, komische Sauerstoffwasser.
Ja, Sauerstoffwasser, Vitaminwasser. Ja, ich meine, Celsius ist auch ist noch teurer als Monster in den USA, aber es schmeckt und man hat das Gefühl, es ist irgendwie gut. Und dann gibt es auch sowas mit grünem Tee und so. Also ich habe das in den USA geliebt. In Deutschland gibt es das ja bei Amazon zu kaufen. Und wer über Celsius mehr wissen will, der kann beim Jonathan Neuschler bei Abilitato schauen. Da gibt es eine sehr, sehr ausführliche Analyse dazu. Und Pepsi ist dort tatsächlich eingestiegen, allerdings noch nicht so direkt mit vollständigen Aktien, sondern sie haben Preferred Shares gekauft, also so ein Zwitter zwischen Aktie und Anleihe. Sie kriegen 5% Garantiedividende, können das Ganze wandeln in Aktien in einen 8,5%igen Anteil, haben dafür einen Wandlungspreis von $75. Als sie das gekauft haben im August 2022, war Celsius bei 32. Da hat man gedacht, oh Gott, was soll denn der hohe Wandlungspreis? Naja, inzwischen ist Celsius bei 91, nachdem die ratzegute Zahlen vorgelegt haben. Und man sieht auch, Pepsi lässt dieses Thema nicht einfach so an sich vorbeiziehen. Das heißt, im Getränkebereich machen sie auch eine Menge. Im Snackbereich waren sie die letzten Jahre wirklich erfolgsverwöhnt. Das hat man während der Corona-Zeit sehr gut sehen können. Coca-Cola hatte da wegen des starken Gastro-Geschäfts natürlich größere Einbußen. Pepsi hat das herausragend kompensieren können, dadurch, dass die Leute halt zu Hause saßen und noch mehr in sich hineingestopft haben. Und
ganz generell ist es ja auch so, also ich meine, ich bin jetzt eben bei der Marge so drüber hinweggegangen, ich bin froh, dass du mir jetzt gerade nicht dieses Ding um die Ohren gehauen hast, aber natürlich muss man bei Pepsi dann auch noch auf eine Sache hinweisen und das ist Topline-Growth, also das Wachstum ganz oben in der Gewinn- und Verlustrechnung, und wenn ich dann sage, so seit 2019 ist die Marge quasi unverändert, also sie geht so um die 10-11% hin und her. Der Umsatz ist nicht so ganz gleich geblieben. Ja, also der lag im 2019, also vor Corona, bei 67 Milliarden und der ist jetzt eben einfach mal lockere 25 Milliarden höher, also knappe 40%.
Ja, es war schon, die letzten Jahre bei Pepsi waren schon großartig, insbesondere getrieben vom Snackgeschäft. Das hat sich insgesamt in diesem Unternehmen als Portfolio sehr gut bewährt. Die beiden starken Beine. Wenn man ein bisschen Wasser in die Cola gießen und in die Snackpampe, denn zuletzt waren da so gewisse Bremsspuren zu sehen. Man hat wirklich Preismacht versucht zu zeigen, auch gegenüber dem Handel. Das ging ja auch hier durch die Presse, mit welchen Preiserhöhungen Pepsi in der Snacksparte auf Rewe, auf Edeka losgegangen ist. Das war 20-30% plus. Da gab es dann teilweise auch mal eine Auslistung. Das sind diese üblichen Kämpfe zwischen Produzenten und Händlern. Das gehört irgendwie dazu, ist ein bisschen stärker eskaliert, als das in früheren Jahren der Fall war. Aber was man schon sieht, dass diese stark angezogenen Preise in einzelnen Segmenten doch zu Volumenrückgängen geführt haben. Und das ist ein Trend, den man jetzt mal schnell umdrehen müsste. Weil sonst sieht man nämlich, man hat die Preisschraube vielleicht doch ein bisschen überdreht. Und wenn du dann als Markenartikler und auch Frito-Lay, das sind ja Markenchips, wenn du da irgendwo wieder zurückdrehen musst, das sieht dann ganz böse aus für die Marke. Und da hat Pepsi jetzt sicherlich was zu tun. Also das ist so ein leichtes Wölkchen, was ich bei Pepsi trotz dieser grandiosen Historie, trotz der tollen Entwicklung gerade in den letzten 5 Jahren jetzt mal sehen muss.
Was man in den letzten 12 Monaten vor allen Dingen sieht, und das könnt ihr im Übrigen auch sehen, wenn ihr euch mal auf die Quartalsspalten stürzt und da beispielsweise seht, dass im 4. Quartal 22 der Umsatz bei knapp 28 Milliarden lag und im Jahr 23 zwar auch bei knapp 28, aber eben trotzdem um 150 Millionen US-Dollar niedriger. Und das ist eben auch in der Abgrenzung zu dem, was wir vorhin bei Coca-Cola besprochen haben, schon ein Unterschied, dass die Quartalseinnahmen sanken und das schon etwas war, was unerwartet war, auch wenn es gelungen ist, beim Quartalsgewinn zumindest die Erwartungen zu erfüllen, leicht zu übertreffen. Aber in der Tat, dieses Thema Preissetzungsmacht scheint im Übrigen auch etwas zu sein. Also ich nehme in Supermärkten auch seit über 20 Jahren, wir hatten das Thema ja auch schon mal, war, dass Pepsi eigentlich immer die niedriger gepreiste Marke ist im Vergleich zu Coca-Cola. Also eigentlich ist Pepsi immer günstiger als Coke.
Im Getränkebereich ist das so, aber die Konkurrenz zu Coca-Cola ist halt nicht da im Snackbereich. Da ist man mit anderen Marken in Konkurrenz. Und beispielsweise mit
Isst du gerne Lays-Chips?
Nee, aber meine Frau isst die gerne.
So aber die ist doch bei Funny viel engagierter.
Ja, aber
Döner und Currywurst.
Ja gut, also Döner, also diese Geschmacksverirrung gibt es da jetzt nicht, ja. Aber da haben sie wirklich einen Punkt bei Pepsi. Da müssen sie was tun. Sie haben in den vergangenen Jahren das natürlich auch sehr schön ausgleichen können durch ihre Präsenz in den Emerging Markets. Das darf man ja auch nie vergessen. Wo kommt denn eigentlich das Wachstum her? Das kommt nicht daher, dass Leute wirklich strukturell mehr Snacks mampfen, sondern du musst die Snacks teurer machen, du musst sie funktional irgendwie anreichern, damit du höhere Preise dann auch verlangen kannst. Auch da haben sie ja inzwischen Angebote und du musst neue Märkte erschließen. Und da ist Pepsi genauso präsent, wie auch Coca-Cola präsent ist. Coca-Cola sehr erfolgreiche Präsenz, beispielsweise auch in Indien. Pepsi, da ist mir selbst aufgefallen, in Thailand, wie omnipräsent die Chipsmarken dort sind, auch mit lokalen Geschmäckern. Das ist bei diesen Aktien immer auch implizit mit drin, weil wir ja immer die Frage auch diskutieren, braucht man einfach Investments in den Emerging Markets? Ja, das sind amerikanische Unternehmen, aber sie sind weltweit aktiv. Da steckt auch Europa drin und da steckt auch Asien drin und da stecken auch Schwellenländer drin. Auch wenn sie im MSCI World als US-Unternehmen geschlüsselt werden und dann auf den berühmt-berüchtigten US-Klumpen einzahlen.
Ja. Was wir uns vielleicht noch mal ein bisschen angucken können, ist, weil wir es auch für einen längeren Zeitraum jetzt hier mal haben, ist so das Thema Wertentwicklung, wo wir Dinge nebeneinander laufen lassen können, wo wir sie indexieren können bei einer Wertentwicklung. Jetzt in einer Betrachtung Gross Total Return, also volle Anrechnung und das Ganze in US-Dollar. Was jetzt bei den beiden Unternehmen so, also in Euro ist es
das Verhältnis ist dasselbe.
Zu leichten Unterschieden kommen wegen der Anrechnung von Dividenden, aber jetzt
es wäre noch deutlich höher, weil natürlich der Euro sich gegenüber dem US-Dollar seit 2008 schlecht entwickelt hat, man also mit US-Dollar Assets besser gefahren ist, aber beide Aktien erfolgreich 150-200% plus unterm Strich. Sehr klar wird auch, wo ist es auseinandergelaufen. 2012 war ein bisschen der Peak. Bis dahin war eine Coca-Cola seit der Finanzkrise besser gelaufen. Seitdem eigentlich eine Pepsi kontinuierlich besser. Man könnte fast sagen, so ein bisschen Reversion to the Mean, Rückkehr zum Mittelwert.
Ja, nun haben wir die Daten auch noch ein bisschen länger, also ein bisschen deutlich länger, nämlich von nicht nur 1985, wie wir es bei den Guru-Fokus-Daten jetzt genommen haben, sondern bis 1980 zurück. Und da sieht man vor allen Dingen eben eins, dass der grandiose Teil der Performance offensichtlich oder möglich, also hinter uns zu liegen scheint oder offensichtlich hinter uns liegt. Denn dieser Anstieg mehr als einer 32-fachen und in der Spitze ja, das kriege ich gar nicht so einfach hin, das ist ja fast eine Verhundertfachung.
Das war eine Verhundertfachung.
Die Coca-Cola-Aktie da hingelegt hat.
Das waren die 80er und 90er Jahre. Coca-Cola hat dann einen etwas großen Schluck aus der Pulle genommen und hatte dann eben diese Phase von 98 bis 2014, wo selbst wenn du die Dividende reingerechnet hast, du 16 Jahre Zeit brauchtest, um mal wieder dort zu sein, wo du zuvor gewesen warst, von der Gesamtposition her. Die Kurve ist deutlich abgeflacht. 80er Jahre war natürlich auch dann dieser Reaganomics-Boom. Coca-Cola war davor ja schon mal in diesen Nifty-Zeiten drastisch überbewertet, hatte dramatisch runterkorrigiert und kam dann auch entsprechend steiler aus dem
Gebüsch. Irgendjemand ist dann auch irgendwann mal eingestiegen.
Ja, Warren Buffett war ja dann auch mit dabei und kann sich dieser Kurve insgesamt freuen. Aber man darf auch nicht vergessen, für eine defensive Aktie ist das, was wir hier in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 10 Jahren gesehen haben, immer noch sehr gut. Gleichwohl zeigt der Chart bei Coca-Cola auch, dass Corona da wirklich ein Einschnitt gewesen ist.
Ja, und dass man eben offensichtlich auch Ende dieser 90er einen Peak erreicht hat, der jetzt nochmal dann in 2003 so ausgebildet wurde. Und seitdem eben es so ein bisschen eher am Dümpeln ist, obwohl ich eigentlich so diese Gesamtentwicklung, auch dieses Neuerfinden, dieses unternehmerische Neuerfinden und Neuausrichten wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, wie man das gemacht hat.
Ja, nur du hast ein Unternehmen mit einem Umsatz im hohen Milliardenbereich, der eben physisch ist, den du nicht so einfach skalieren kannst wie jetzt Software, wo man auch nicht Knappheitspreise zahlt wie für Nvidia-Chips. Da ist das Wachstum einfach limitiert. Da sind auch dann die Drawdowns, also die Rücksetzer, zwangsläufig limitiert. Bei Coca-Cola haben wir dieses eben erwähnte 16-Jahres-Loch gehabt. Da hat die Aktie wirklich durchgehangen, aber sie war halt vorher auch extrem gut gelaufen. Und der Schluck aus der Pulle musste verdaut werden, um im Bild zu bleiben. Während wir bei einer Pepsi etwas geringere Drawdowns gesehen haben, aber immer wieder dafür Phasen, in denen die Aktie mal 30% unter ihren Höchstkurs gerutscht ist, das aber auch recht schnell wieder aufgeholt hat.
Ja, also ich weiß, ich habe meine erste Coke-Position Ende 2008 als Abgeltungssteuerposition gekauft. Die ist bis heute im Bestand. Die habe ich irgendwann nochmal aufgestockt, die Position verdoppelt. Und das ist jetzt eben einfach so ein Ding, das liegt halt da, ja. Das tut nicht weh. Ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass man deswegen Party macht, aber ein paar Kästen Cola pro Quartal kommen da eben auch bei raus.
Ja, das gibt die Dividende dazu und die persönliche Dividendenrendite kann sich da auch sehen lassen.
Ja, 100 Pro.
Darüber hinaus hast du dann ja die Möglichkeit, irgendwann, wenn es dann mal sein muss, die Aktie auch dann nach geltender Rechtsprechung noch steuerfrei zu verkaufen. Vor dem 31.12.2008 gekauft. Ja, das ist die Gnade der frühen Geburt an dieser Stelle. Aber damit sind wir bei dieser entscheidenden Frage. Wir haben jetzt so beide Duellanten vorgestellt. Was ist denn jetzt die Aktie, wenn ich dich festnageln will, die du kaufen würdest? Ich weiß, du sagst jetzt am Ende, na, sie sind jetzt beide, zu teuer und ist mir zu wenig Wachstum und ist mir nicht speziell genug. Ne, kenne ich ja überall. Aber wenn ich jetzt sage, du musst jetzt eine von beiden kaufen oder ich gebe dir sogar noch das Geld, welche kaufst du?
Ja, also bei mir wäre es Pepsi. Und zwar zum einen aus dem einfachen Grund, dass ich bei Coca-Cola eine wirklich hohe Skepsis dahingehend habe, inwieweit es gelingen kann, dieses Thema Margenausweitung noch weiter voranzutreiben. Also das, ich finde es schon sehr beeindruckend, was die da geschafft haben. Und muss natürlich in Klammern dann immer aussetzen, ich bin ja schon investiert. Also von daher kommt dann eben als zweites hinzu, ich finde diese breitere Aufstellung von einer Pepsi auch ganz, ganz spannend in dem Bereich. Hab dann eben auch das deutlich größere Unternehmen vom Umsatz her. Ja, schwächere Marge haben wir jetzt genug thematisiert. Aber vor dem Hintergrund würde ich eine Pepsi nehmen, In der Tat aber nicht zu dem Preis, sondern zu einem um etwa 20%, naja, 15% niedrigeren Preis, so im Bereich 150 US-Dollar. Da wäre für mich so ein Niveau, wo ich auch in Anbetracht der Gewinnschätzung, die so rumgereicht werden, mich wohler fühle.
Also das heißt, du hättest dann ganz gerne ein KGV von 16 auf die Pepsi. Aktuell sind wir bei 20.
Ja.
Da sind wir uns mal wieder nicht einig. Ich bin in einer anderen Situation. Bei mir ist Pepsi im Depot ungefähr genauso groß wie Coca-Cola European Partners plus das bisschen Monster. Mhm. Mhm. Das ist so der Coca-Cola-Komplex. Insofern habe ich natürlich das, was du gesagt hast, von wegen Pepsi breiter aufgestellt. Das habe ich bereits drin und ich gucke jetzt einfach mal nicht das, was ich im Depot habe. Was gefällt mir momentan besser? Und da bin ich eindeutig auf Seiten von Coke. Mhm. Ich möchte sehen, dass Pepsi dieses Preismachtthema, dieses Volumenthema gelöst kriegt. Wir haben bei anderen Unternehmen, beispielsweise Kellogg in den USA gesehen, dass das im Snackbereich schon schwierig werden kann. Die haben jetzt nicht ganz die Strahlkraft von Pepsi, aber das können ein paar schwierige Quartale für dieses Geschäft werden. Während ich bei Coca-Cola die Zahlen, die letzten, beachtlich fand.
100 Pro.
Das Wachstum großartig. Die Strategie Asset Light nach wie vor verschlüssig finde, gerade weil man mir als Aktionär die Möglichkeit gibt, was will ich? Die Mutter mit der Ursuppe, Asset Light, oder die deutlich günstiger bewerteten Abfüller zu kaufen, dann auch noch mit regionalem Fokus, finde ich eine ganz klasse Sache. Das ist wirklich diese Sache mit den Schnellbooten, was Joe Kaeser bei Siemens leider nicht so umgesetzt hat, wie er es als Narrativ gestrickt hat. Und was mir bei Coca-Cola auch gefällt, mit Blick auf künftige Wachstumsoptionen haben sie finanzielle Freiheit, um diesen Terminus mal zu nutzen.
Kommt an ganz unerwarteter Stelle.
Ja, denn sie haben Nettoschulden von 29 Milliarden Dollar bei einem EBITDA von 15 Milliarden. Das heißt, sie sind unter dem eigenen Korridor, der so 2 bis 2,5 mal EBITDA geht. Und da wäre durchaus die Möglichkeit, auch mal, wenn sich Akquisitionsgelegenheiten bieten, schnell was zu machen, ohne dass man jetzt die Bilanz überstrapazieren muss.
Und das Thema Wachstum auf der Umsatzseite oder siehst du noch weiteres Wachstumspotenzial auf der Margenseite? Ist für dich
Ich sehe Wachstumspotenzial im Bereich der funktionalen Getränke. Ich sehe Wachstumspotenzial im Bereich von Costa Coffee. Wir wissen ja sowohl von Starbucks als auch von Nestlé, dass man mit Coffee wirklich gute Margen machen kann. Und da habe ich auch wirklich das Zutrauen zu Coca-Cola, Stichwort Plattform, und auch im Bereich dieser alkoholischen Mixgetränke über Partnerschaften. Da kann man eine Menge bewegen und dieser Plattformansatz passt meiner Ansicht nach sehr gut in die Zeit und ist in der Bewertung der Aktie natürlich reflektiert. Etwas teurer, wenn wir dein geliebtes KGV nehmen, 21, aber das wird sich über die Jahre auszahlen. Perfekten Zeitpunkt erwische ich eh nicht. Und momentan von der fundamentalen Situation bin ich eindeutig bei Coke.
So, und jetzt liegt es dann quasi an euch, mal zu sagen, wie ihr das Ganze seht, wo geht euer Kauf hin, wo geht möglicherweise auch euer Sparauftrag hin, den ihr natürlich für beide Aktien auch bei Scalable anlegen könnt, um dann eben von einem Cost-Averaging zu profitieren, im Zuge von vielleicht auch mal nachgebenden Kurse oder wo man dann zumindest auch nicht so bedauernd dabei ist, wenn die Kurse steigen, weil man zumindest sieht, naja, ich habe ja schon ein bisschen was drin. Über all das entscheidet ihr jeweils selber. Und warum? Weil das könnt. Und ihr könnt es als freier Anleger, trotz aller politischen Klötzer, die irgendwie reingeschmissen werden, die sich andeuten, aber wenn eins sicher ist, dann, dass in 3 Jahren die Situation für Privatanleger im Vergleich zu der Situation, wie sie vor 10 Jahren war, eine bessere ist. Und das liegt auch an den Anbietern, über die wir hier des Öfteren reden.
Und wenn du dann schon mal in die Zukunft schaust, wage ich auch noch eine Prognose, auch wenn die gar nicht in den Zeitgeist passt. Ich bin überzeugt, auch in 10 Jahren, wenn wir noch Erfrischungsgetränke konsumieren, die nicht Wasser sind, sondern Cola, Monster und ähnliches. Und ich bin auch überzeugt, es wird weiterhin gesnackt, trotz Novo Nordisk, Ozempic, Eli Lilly und anderer Pillen. Auch da hat übrigens Pepsi schon eine coole Geschichte gemacht, weil ja die Leute dann nicht mehr so viel Hunger haben, wenn die diese Spritzen nutzen. Die haben einfach kleinere Verpackungen gemacht in den USA. Also ganz entgegen dem üblichen Trend, verkaufen die aber zum gleichen Preis. Ja, auf die Art und Weise kriegst du die Marge auch hoch und sagst noch, naja, es ist eigentlich gesundheitsbewusst, damit man nicht einfach so ein Pfund Chips in 20 Minuten in sich hineinmümmelt, sondern es nur 2/3 Pfund sind.
Was immer ihr snackt, was immer ihr trinkt, während ihr Echtgeld-TV guckt, wir freuen uns, dass ihr hier dabei seid und dabei bleibt. Dabei wünschen wir euch vor allen Dingen, wie immer, dass ihr gesund bleibt, trotz vielleicht etwas übermäßigem Konsum von Coca-Cola oder von Pepsi oder von Schwipschwap Zero an dieser Stelle nochmal angemerkt. Mein persönliches Favoritengetränk aus der Pepsi-Riege. Und welche Chipsmarken ihr bevorzugt, insbesondere aber auch welche der beiden Aktien ihr bevorzugt. Das wie immer sehr, sehr gerne mit Begründung im Kommentarbereich. Also, bleibt gesund, bleibt investiert, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.